Es gibt eine ganz einfache, aber grundlegende Frage. Warum gibt es überhaupt etwas? Warum ist nicht nichts? Als Menschen denken wir darüber nach, wo die Welt herkommt, wie sie entstanden ist. Wir machen uns auch darüber Gedanken, wo die Reise hingeht. Und nicht zuletzt treibt uns die Frage um, welche Bedeutung hat das alles eigentlich? Hat diese Welt mit meinem kleinen Leben darin einen Sinn, der zutiefst zufriedenstellend ist? Ich hoffe, dass ich Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, vom christlichen Glauben her eine befriedigende Antwort auf diese Fragen geben kann. Mein Name ist Jörg Werenberg. Ich grüße Sie herzlich zur Radioandacht. Die Frage nach dem Anfang der Welt ist von nicht zu unterschätzender Bedeutung. Auch die Frage nach dem Anfang des eigenen Lebens. Die längste Zeit der Weltgeschichte gab es uns nicht. Unser Leben hatte einen Anfang. Vorher gab es uns nicht. Wir waren nicht da. Es gab nichts von uns. Und irgendwann sind wir dann geworden. Eltern haben uns gezeugt. Wir sind im Bauch der Mutter herangewachsen, sind auf die Welt gekommen, sind herangewachsen, bis wir bei klarem Bewusstsein waren. Wir können uns an vieles, was wir erlebt haben, erinnern, aber lange nicht an alles. Ganz dunkel tauchen da manchmal noch Erlebnisse aus frühester Kindheit auf, aber je weiter wir nach hinten denken, kommt da eine Mauer. Sie bezeichnet den Anfang unseres Lebens. Und davor gibt es uns nicht. Wir sind geworden. Und auch die Welt, in der wir leben, die ist zwar älter als wir, aber die ist auch irgendwann geworden. So jedenfalls denken wir, dass das alles doch einen Anfang haben muss, irgendwann in der Vergangenheit. Freilich gab es auch immer die Annahme, und die gibt es bis heute, die Welt sei ewig. Aber diese Annahme erscheint uns mit Recht unlogisch. Denken wir nur einmal, die Zeit hätte es schon immer gegeben. Das ist so eine Art ewige Zeitabfolge nach hinten in die Vergangenheit hinein. Das erscheint aber ziemlich unsinnig, weil wir dann kein Hier und Heute haben würden, denn die Zeit müsste dann eine Ewigkeit durchschritten haben, um bis zum heutigen Tag zu gelangen, eine sinnlose Vorstellung. Es drängt sich uns Menschen die Tatsache auf, dass diese Welt, in der wir leben, mit ihren Dingen, mit ihren Ordnungen von Raum und Zeit, einen Anfang haben muss. Dass die Welt einen Anfang hat, das glauben mittlerweile auch die meisten Wissenschaftler. Aber sie deuten dies im Rahmen eines bestimmten Weltbildes. In der westlichen Welt, vor allem aber in Europa, ist das weit verbreiteste Weltbild der sogenannte Naturalismus. Nach dem Weltbild des Naturalismus ist alles aus der Natur heraus erklärbar. Auch die Natur braucht zur Erklärung ihrer Entstehung nur sich selbst. Die wichtigste Theorie im Weltbild des Naturalismus ist die Evolutionstheorie. In der Evolutionstheorie geht man davon aus, dass sich im Laufe der Zeit durch zufällige Anordnung von Materie Leben entwickelt hat. Und man nimmt an, dass Leben im Grunde genommen nichts weiter ist als ein bestimmter Zustand von Materie. Das ist nicht nur eine unlogische Weltsicht, sondern auch eine trostlose. Wenn das wahr wäre, dass das Leben nur eine zufällige Ausprägung eines Materiezustands ist, dann hätte das Leben keinen Sinn. Dann gäbe es zum Beispiel kein Gut und kein Böse. Oder ob jemand glücklich ist oder traurig, beides wäre gleich belanglos. Denn beides wäre letztlich nur ein zufälliger Zustand von Materie. Bewertungen wie, dass ein Materiezustand besser sei als ein anderer, haben keine Bedeutung. Es gibt dann auch keine sinnvollen Handlungen mehr, weil alles, was wir tun, wäre dann nur die zufällige Abfolge von Zuständen, die die Materie einnimmt. Ich bin Christ und ich glaube nicht an den Naturalismus und ich glaube auch nicht an die Evolutionstheorie. Sie erscheinen mir auch wissenschaftlich nicht plausibel. Ich glaube weiter, dass diese Welt, so wie sie ist, über sich hinaus auf einen Schöpfer verweist. Diese Welt mit ihrer Vielfalt an Leben, mit ihren lebensdienlichen Ordnungen, weist auf einen Gott hin, der sie, diese Welt, aus einem gütigen Willen heraus geschaffen hat. Wer dieser Gott ist, können wir von uns aus nicht bestimmen. Er muss sich uns offenbaren. Christen glauben, dass Gott sich in den Schriften der Bibel und der darin berichteten Geschichte offenbart hat. Vor allem und auf letztgültige Weise hat er sich in seinem Sohn Jesus Christus offenbart. Dies kann ich nicht beweisen. Ein Gott, den ich mit meinem begrenzten Verstand beweisen könnte, das wäre ein Gott, der meinem begrenzten Verstand entspräche. Die Bibel nennt so einen von Menschen erdachten Gott einen Götzen. Ich kann Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, nur dazu einladen, mit mir auf einen Text aus der Bibel zu hören, von der ich glaube, dass sie Gottes Wort an uns ist. Ich möchte einen Text aus dem Evangelium von Johannes lesen, und zwar die ersten 5 Verse. Darin ist weniger von dem Anfang der Welt die Rede. Dieser Anfang der Welt wird vielmehr vorausgesetzt. Die Betonung legt Johannes auf den, der an diesem Anfang schon da war und der diese Welt geschaffen hat. Der Evangelist Johannes schreibt: Am Anfang war das Wort. Das Wort war bei Gott. Und das Wort war Gott. Der, der das Wort ist, war am Anfang bei Gott. Durch ihn ist alles geschaffen. Es gibt nichts, was ohne ihn entstanden ist. In ihm war das Leben, und dieses Leben war das Licht für die Menschen. Das Licht leuchtet in der Finsternis, und die Finsternis hat es nicht besiegt. Hier ist die Rede von einem Anfang. Johannes schreibt dies, um eine Verbindung zum Anfang der Bibel herzustellen, nämlich zum ersten Mosebuch, Kapitel 1. Am Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Durch diese Verbindung wird deutlich, von welchem Anfang Johannes am Beginn seines Evangeliums redet. Er spricht über den Anfang der Welt, des gesamten Universums. Die Welt mit ihren Grundelementen hat einen Anfang. Raum und Zeit, Materie und Energie, Licht und Leben, sie alle sind irgendwann geworden. ewig gab es sie nicht, sondern es gab einen Anfang. Von da an existierten sie. Aber vor dem Anfang der Welt war nicht nichts. Johannes spricht davon, dass am Anfang, als die Welt wurde, nicht etwas, sondern jemand schon da war. Am Anfang war das Wort. Dieses bestimmte, besondere Wort ist also von der Welt zu unterscheiden. Es gehört nicht zu ihr. Die Rede vom Wort bleibt in den ersten Versen noch unverständlich. Wen oder was meint Johannes damit? Zumindest so viel wird in den ersten Versen deutlich, dass Johannes damit eine Person bezeichnet, die bei Gott war und die Gott selbst ist. Wir müssen dann aber im Johannesevangelium bis Vers 17 weiterlesen, wo schließlich das Rätsel um diese Person gelöst wird. Das Wort ist Jesus Christus, Gottes menschgewordener Sohn. Dass Johannes vom Sohn Gottes als dem Wort redet, hat seine Bedeutung. Er stellt auf diese Weise eine Verbindung zum Alten Testament, besonders zum Schöpfungsbericht her. Gottes Wort wird im Schöpfungsbericht als wirkmächtig beschrieben. Gott sprach, es werde Licht, und es wurde Licht. Gott hat die Welt durch sein Wort geschaffen. Dies ist zum Teil eine bildliche Redeweise. Sie soll zum Ausdruck bringen, dass Gott diese Welt gewollt hat. Er wollte, dass es sie gibt. Weiterhin macht diese Redeweise deutlich, dass Gott diese Welt mit einer Bestimmung geschaffen hat. Über den Schöpfungsbericht hinaus finden wir im Alten Testament Stellen, in denen von Gottes Wort wie von einer Person gesprochen wird. Man nennt dies Personifizierung. Dies geschieht etwa in einer Stelle beim Propheten Jesaja im 55. Kapitel, Vers 11. So ist es mit dem Wort, das ich spreche. Es kehrt nicht unverrichteter Dinge zu mir zurück, sondern es bewirkt, was ich will, und führt aus, was ich ihm auftrage. Johannes geht in seinem Evangelium über diese Form von Personifizierung hinaus. Er redet vom Wort, das am Anfang schon da war. Er benennt mit diesem Wort eine Person, Gottes Sohn, mit dem Titel Wort. Jetzt muss ich vielleicht doch klären, was dieses Wort, Wort, an dieser Stelle bedeutet. Es bezeichnet so etwas wie einen Selbstausdruck Gottes. Das Wort, von dem Johannes spricht, ist vollkommener Selbstausdruck Gottes. In diesem Wort offenbart Gott sich so, wie er wirklich ist. Sein Wesen kommt in diesem Wort, diesem Selbstausdruck, zum Vorschein. Jesus Christus wird im weiteren Verlauf dessen, was Johannes schreibt, klar und deutlich als dieses Wort ausgewiesen. Jesus Christus ist der vollkommene Selbstausdruck Gottes. In der Person von Jesus, dem menschgewordenen Sohn Gottes, offenbart sich Gott selbst. Nun hat sich Gott vorher schon in der Geschichte offenbart, vor allem in der Geschichte Israels, wie dies im Alten Testament berichtet wird. Aber in vollkommener und endgültiger Weise hat Gott sich in dem Wort, seinem Selbstausdruck, seinem Sohn Jesus Christus offenbart. Wie Gott sich in seinem Sohn uns Menschen offenbart hat, das sagt Johannes wenig später in Vers 14. Das Wort wurde ein Mensch aus Fleisch und Blut und lebte unter uns Menschen. Johannes spricht zu Beginn vom Wort, das am Anfang der Welt schon da war, und er spricht von dem Wort, das Mensch geworden ist. Johannes macht auf diese Weise deutlich, dass mit der Menschwerdung von Gottes Sohn eine Neuschöpfung begonnen hat. Diese Neuschöpfung ist nicht weniger wunderbar als die Schöpfung der Welt am Anfang. Und wie diese neue Schöpfung des Wortes sich jetzt schon auswirkt, das sagt Johannes in Kapitel 1 in den Versen 12 und 13. Dort schreibt er: Allen, die ihn, das Wort, im Glauben annahmen und ihm ihr Leben anvertrauten, denen gab er das Vorrecht, Kinder Gottes zu werden. Das werden sie nicht durch natürliche Geburt oder menschliches Wollen, sondern weil Gott ihnen neues Leben gibt. Die Welt, in der wir leben, ist aus dem einen Grund nicht sinnlos, weil es dieses Wort gibt, von dem Johannes spricht. Das Wort war am Anfang bereits da, als die Welt wurde. Und dieses Wort kam selbst in die Welt hinein. Dieses Wort nimmt die, die ihm ihr Leben anvertrauen, als Kinder Gottes in die neue Schöpfung hinein. Das Wort war schon da, sagt Johannes, als die Welt noch nicht da war. Das lässt schon vermuten, dass das Wort eine einzigartige Stellung hat. Besonders interessant ist, wie die Beziehung des Wortes zu Gott ist. Darüber macht Johannes in Vers 1 zwei Aussagen. Das Wort war bei Gott. Das ist das Erste. Johannes will nicht nur sagen, dass da am Anfang das Wort und Gott waren. Das Wort war vor dem Anfang der Welt schon in Gemeinschaft mit Gott. Darum geht es. Wenn das Wort vor der Erschaffung der Welt bei Gott war und mit Gott zusammen war, dann wirft das die Frage auf, wie seine Stellung zu Gott ist. Johannes sagt dazu: Das Wort war Gott. Bevor die Welt war, war das Wort da. Es war bei Gott, es war Gott. Johannes sagt nicht, das Wort war der Gott. Das würde heißen, dass das Wort die eine göttliche Person wäre, neben der es keinen Gott mehr gibt. Das widerspräche dem, was Johannes unmittelbar vorher gesagt hat. Das Wort war bei Gott. Da sind also tatsächlich zwei Personen. Johannes sagt aber auch nicht, das Wort war ein Gott. Das würde nämlich heißen, dass es einen obersten Gott gibt und unter ihm noch einen weiteren Gott oder vielleicht noch mehrere Götter. Johannes sagt, das Wort war Gott. Er will damit sagen, dass das Wort in seiner Qualität, in seinem Wesen, in seiner Würde Gott war und ist. Das Wort teilt als Gott das Wesen des Gottes, bei dem es bei der Schöpfung am Anfang der Welt schon war. Wir kommen hier also zu der Aussage, dass das Wort einerseits von Gott zu unterscheiden ist, andererseits aber selbst Gott ist. Was Johannes hier sagt, entspricht der Wirklichkeit über Gott. Unser Verstand freilich kann diese Wahrheit nicht erfassen, weil sie unsere Vernunft übersteigt. Dies ist eine von mehreren Stellen im Neuen Testament, die später mit Recht in der sogenannten Dreieinigkeitslehre zusammengefasst worden sind. Neben dem Vater sind es der Sohn und der Heilige Geist, die ein göttliches Wesen sind. Hier geht es nicht um höhere Mathematik, also wie können drei gleich eins sein, sondern es geht bei der Dreieinigkeitslehre, und bleiben wir einmal hier bei den Aussagen von Johannes, es geht in der Einheit von Gott und dem Wort, es geht dabei um Gottes Herrlichkeit. Gottes Herrlichkeit übersteigt unser Vorstellungsvermögen. Das, was Gott in seinem tiefsten Wesen ausmacht, ist Beziehung, Liebe. Die Herrlichkeit Gottes besteht vor allem darin, dass da Gott und das Wort sind, und die sind beide in liebender Gemeinschaft zueinander von Vater und Sohn. Die Liebe der beiden zueinander ist so innig und tief, dass man beide in ihrem Wesen nicht voneinander unterscheiden kann. Sie sind ein göttliches Wesen, weil sie in unendlich großer und tiefer Liebe vereinigt sind. Wie groß die Liebe zwischen Gott und dem Wort, zwischen dem Vater und dem Sohn ist, das hat sich auch bei der Schöpfung der Welt gezeigt. Johannes schreibt in Kapitel 1, Vers 3, durch ihn, nämlich das Wort, ist alles geschaffen. Es gibt nichts, was ohne ihn entstanden ist. Man kann den Vers einmal mit der Betonung darauf lesen, dass alles durch ihn geworden ist. Hier wird besonders herausgestellt, dass das Wort Schöpferstatus hat und auf einer Stufe mit Gott steht. Man kann den Vers aber auch mit der Betonung darauf lesen, dass alles durch ihn geschaffen worden ist. Hier haben wir einen Hinweis darauf, dass die Person, die das Wort ist, Gott untergeordnet ist. Gott hat durch das Wort die Welt geschaffen. Der Vater hat durch den Sohn die Welt gemacht. Dies ist mehr als eine bloße Randnotiz. Das wichtigste Kennzeichen der Welt ist, dass sie vom Vater durch den Sohn geschaffen worden ist. Die Welt, die ganze Welt, ist aus der Beziehung zwischen Vater und Sohn heraus entstanden. Es ist Ausdruck der Liebe des Vaters zum Sohn, dass er die Welt durch ihn gemacht hat. Es ist Ausdruck der Liebe des Sohnes zum Vater, dass er die Welt im Auftrag und nach dem Willen des Vaters gemacht hat. Die Welt spiegelt also in dem, wie sie ist, etwas von dem Wesen Gottes wider, nämlich vor allem die Liebe zwischen Vater und Sohn. Es ist daher nicht von ungefähr, dass die größte Sehnsucht, die uns Menschen umtreibt, diejenige nach erfüllten Beziehungen ist. Wovor wir uns am meisten fürchten, das, was uns innerlich den größten Schmerz zufügt, das ist die Einsamkeit. Wir sehnen uns danach, in eine liebende Beziehung mit anderen Menschen zu treten. unsere Bestimmung von Gott her ist es, in eine ewige Gemeinschaft mit ihm zu treten. Gott will uns Anlass geben, über ihn zu staunen und ihn voller Freude anzubeten, indem er uns seine Liebe erfahren lässt. Wie anders kann er uns seine Liebe erfahren lassen, als dass er sich uns als Gott offenbart, der in sich selbst von Liebe erfüllt ist? Indem der Vater sich uns in seinem Sohn offenbart, erkennen wir seine, Gottes, Liebe. Wir erkennen die Liebe des Vaters zum Sohn. Wir erkennen die Liebe des Sohnes zum Vater. Wir erkennen, wie der Vater sich aus Liebe zu uns in seinem Sohn offenbart hat. Die Bestimmung der Welt und insbesondere die Bestimmung von uns Menschen ist es, mit der Liebe Gottes erfüllt zu werden. Denn die Welt ist aus dieser Liebe zwischen Vater und Sohn heraus entstanden. Die Bestimmung der Welt bringt Johannes dann in den Versen 4 und 5 zum Ausdruck, indem er zwei Begriffe gebraucht: Licht und Leben. Johannes schreibt: In ihm, dem Wort, war das Leben, und dieses Leben war das Licht für die Menschen. Das Licht strahlt in die Finsternis hinein, aber die Finsternis hat sich dem Licht verweigert. Hier wird durch die Begriffe von Leben, von Licht und Finsternis wieder eine Verbindung zum Schöpfungsbericht im 1. Mosebuch Kapitel 1 hergestellt. Dort wird beschrieben, wie Gott das Licht von der Finsternis geschieden hat. Dort wird geschildert, wie Gott Nacht und Tag als grundlegende Lebensordnung für den Menschen und die Tiere eingesetzt hat. Die Scheidung von Licht und Finsternis war die Voraussetzung für das Leben auf der Erde. Johannes greift diese Begriffe aus dem Schöpfungsbericht auf, zum einen, um deutlich zu machen, dass das Wort jene Person ist, durch die die Welt geschaffen worden ist. Aber Johannes gibt diesen Begriffen von Leben, Licht und Finsternis eine andere Bedeutung. Mit dem Leben meint Johannes einerseits das Leben, das die Tiere und besonders die Menschen durch das Wort Jesus Christus haben. Er hat es ihnen gegeben. Er ist die Quelle alles Lebens. Aber mit dem Begriff Leben will Johannes auch ein Leben bezeichnen, welches über das natürliche Leben hinausgeht. Dieses Leben, was er meint, ist, wie er sagt, das Licht für die Menschen. Leben, wie es eigentlich von seiner Bestimmung her sein soll, ist von seiner Qualität her Licht. Und auch dieses Wort Licht ist bildlich zu verstehen. Es bezeichnet Leben in der Gegenwart Gottes. Licht bezeichnet ein Leben, das von Gottes Heiligkeit geprägt ist. Es bezeichnet Leben, das von der Liebe Gottes erfüllt ist. Licht bezeichnet das wahre Leben, in dem sich Gottes Herrlichkeit widerspiegelt. Licht bezeichnet das Leben, in dem der Tod überwunden ist. Licht, das ist der Bereich, in dem das Leben wirklich Leben ist. Das Gegenteil von Licht ist die Finsternis. Auch hier spricht Johannes in bildlicher Weise Finsternis bezeichnet das Leben in seiner Verkehrung, seiner Abkehr vom wahren Leben. Finsternis, das ist Leben in bewusster Abkehr von Gott. Finsternis, das ist das Leben in bewusster Selbstbestimmung, wo die Heiligkeit und wo die Herrlichkeit Gottes mit Füßen getreten wird. Finsternis, das ist der Bereich, wo es keine wirkliche Freude gibt. Finsternis ist der Bereich, wo das Leben von Lieblosigkeit, von Gleichgültigkeit und Sinnlosigkeit geprägt ist. Finsternis, das ist der Bereich, wo das Leben tot ist. Gott allein, der dreieinige Gott, ist die Quelle des Lichtes, des wahren Lebens. Der Vater hat seinen Sohn in die Welt gesandt. Mit ihm ist das wahre Leben erschienen, das Licht für eine Welt, die in der Finsternis lebt. Das Licht strahlt in der Finsternis, sagt Johannes. Aber die Tragödie ist es, dass die Finsternis sich dem Licht verschließt. Menschen, die in der Finsternis sind, ziehen es gewöhnlich vor, in der Finsternis zu bleiben. Nicht, weil sie darin glücklich sind und Erfüllung haben. Nein, weil sie in ihrem Inneren von Hass und Bosheit gegenüber Gott erfüllt sind. Darum lehnen sie es ab, zu Gott ins Licht zu treten. Menschen ziehen es vor, sich durch ein Leben, welches tot ist, selbst zu verherrlichen. Sie weigern sich, in das wahre Leben, in dem Gott verherrlicht wird, einzutreten. Dieses Verhalten der Menschen kann man eigentlich nicht erklären. Man kann es nicht ermessen, wie böse wir Menschen in uns selbst sind. Man kann eigentlich nur geschockt vor dieser Wahrheit stehen. Gerade wir Menschen in Europa und in der westlichen Welt haben uns einer atheistischen und naturalistischen Weltanschauung verschrieben. Wir haben Gott abgesagt und versinken darum immer mehr in der selbstgewählten Finsternis und Hoffnungslosigkeit. Führende Anhänger dieser Weltanschauung geben auch offen zu, dass es in ihrer Sicht auf die Welt keine Hoffnung gibt. Der Astronom Carl Sagan formulierte seine Weltanschauung einmal so: Die Erde ist ein durchschnittlicher, anspruchsloser Felsbrocken, ein einsamer Fleck in der großen, alles umschließenden kosmischen Dunkelheit. Ähnlich ist die Aussage des Astronomen Richard Dawkins. Zitat: Das Universum, das wir beobachten können, hat exakt die Proportionen, die zu erwarten wären, wenn es im Grunde keinen Plan, keinen Zweck, nicht gut und böse, nichts als blinde, mitleidlose Gleichgültigkeit gäbe. Das ist, um mit Johannes zu sprechen, ein Weltbild der Finsternis. In dieser Welt der Finsternis läuft alles auf ewige Einsamkeit, ewige Gleichgültigkeit und Sinnlosigkeit hinaus. Man mag die Menschen bedauern, die diesem Weltbild anhängen. Wir müssen aber vor allem sehen, dass dieses Weltbild Ausdruck einer bewussten Abkehr von Gott ist. Es ist Ausdruck einer tiefen Schuld gegenüber Gott, die Welt, in die er seinen Sohn gesandt hat, als sinnlos und hoffnungslos anzusehen. Johannes hat diese Schuld der Menschen vor Augen, wenn er von dem einen Wort spricht, Jesus Christus. Am Anfang der Welt war dieses Wort, dieser vollkommene Selbstausdruck Gottes, bereits da. Die Welt ist durch das Wort geschaffen worden. Dieses Wort ist selbst das Licht, das in der Finsternis leuchtet. Denn das Wort, durch das die Welt gemacht worden ist, ist in die Welt hineingekommen zu uns Menschen. Gottes Sohn ist Mensch geworden, hier auf der Erde, ein Mensch wie wir. Als Gottes Sohn Mensch wurde, kam der Schöpfer selbst auf die Erde. Er, der am Anfang der Welt Licht und Finsternis schied, um Leben zu ermöglichen, kam zu den Menschen, die in der Finsternis ihrer Sünde leben. Was soll man da nun erwarten, wenn das Licht in die Finsternis kommt? Was von beiden ist mächtiger, Licht oder Finsternis? Die Antwort gibt Johannes im letzten Vers, in Kapitel 1, Vers 5. Und hier spricht Johannes ganz bewusst doppeldeutig. Diesen Vers kann man zum einen so übersetzen: Das Licht strahlt in der Finsternis, aber die Finsternis hat sich ihm verweigert. Hier hebt Johannes die Schuld der Menschen hervor, die sich bewusst von Christus und dem wahren Leben, welches er schenkt, abwenden. Aber zum anderen kann man diesen Vers auch so übersetzen: Das Licht strahlt in der Finsternis, und die Finsternis hat es nicht besiegt. Damit ist eines deutlich: Wo das Licht auf die Finsternis trifft, wird zum einen die abgrundtiefe Bosheit der Menschen deutlich. Sie ziehen gerade da, wo sie das Licht sehen, die Finsternis dem Licht vor. Zum anderen aber ist das Licht mächtiger als die Finsternis. Auch wenn viele Menschen in der Finsternis bleiben und verloren gehen, werden auch viele Menschen aus dem Machtbereich der Finsternis befreit. Sie werden befreit zum wahren Leben unter der Herrschaft Gottes. In diesem Leben erfahren sie seine Liebe. Sie werden von Freude erfüllt und beten Gott an. Seine Herrlichkeit erfüllt sie voll und ganz und spiegelt sich in ihrem Leben wider. Der Sieg steht auf der Seite des Lichtes. Das wahre Leben hat über den Tod triumphiert. Denn derjenige, der das Licht gebracht hat, ist kein geringerer als der Schöpfer der Welt. Auf dieses Licht hat schon das Alte Testament hingewiesen, besonders der Prophet Jesaja, zum Beispiel im 60. Kapitel. Der Herr sagt: Steh auf, du trauernde Zionsstadt! Lass dein Gesicht hell strahlen, denn dein Licht kommt. Die Herrlichkeit des Herrn geht über dir auf wie die Sonne. Auf der ganzen Erde liegt Finsternis, die Völker tappen im Dunkel. Doch über dir strahlt dein Gott auf. Der Glanz seiner Herrlichkeit geht über dir auf. Alle Völker machen sich auf zu dem Licht, das sich über dir ergießt, und ihre Könige wollen den Glanz sehen, indem du strahlst. Worte voller Hoffnung und Zuversicht. Johannes macht deutlich, dass sie sich erfüllt haben in dem Wort, das von Anfang an da war und das die Welt geschaffen hat. Es ist das Wort, das in die Welt gekommen ist, um Licht und Leben zu bringen. Aus der Finsternis tritt derjenige heraus, der sein Leben Jesus Christus anvertraut. Ich wünsche Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, den Glauben an Jesus Christus als den Sohn Gottes. Er, der die Welt gemacht hat, er, der sie geschaffen hat, ist in die Welt gekommen. Er wollte sie aus der Finsternis ins Licht, vom Tod ins Leben bringen. Ihr Jörg Werenberg.